Willkommen zum EduCouch Politsommer. Während andere Urlaub machen, packen wir die heißen Eisen der Bildungspolitik an. Wir sprechen mit den KultusministerInnen der Länder. Kritisch, offen, manchmal unbequem, aber immer mit einer Prise Humor. Was läuft gut in der Bildung? Was läuft schief? Und wie kann endlich eine sinnvolle Digitalisierung gelingen? Macht es euch gemütlich, stellt euren Drink kalt, wir servieren euch die Statements direkt an den Strand. EduCouch Politsommer in Kooperation mit Cornelsen. Und los geht's!
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute spreche ich mit dem immer noch neuen thüringischen Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Christian Tischner. Guten Tag und schön, dass Sie dafür Zeit gefunden haben.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Minister, Sie haben ein Ministerium übernommen, das von außen betrachtet riesig ist, weil Sie drei Fachbereiche abdecken, die anderswo in eigenen Geschäftsbereichen organisiert sind. Daher vielleicht zum Einstieg die Frage, wie haben Sie Ihr Berufsleben organisiert? Wie behalten Sie dann bei diesen vielen Aufgaben den Überblick und helfen Ihnen da eventuell auch digitale Hilfsmittel?
Ja, es ist in der Tat so. Wir haben ja in Thüringen den Ressortzuschnitt so gewählt, wie er früher ein klassisches Kultusministerium ja immer war, mit Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und das hat auch ganz viele Vorteile wirklich, gerade auch für den Bildungsbereich, auch für die Lehrerbildung, für die kulturelle Bildung. Aber das gibt es nur noch einmal in Deutschland, nämlich in Schleswig-Holstein. Das verbindet uns umso mehr, jedenfalls mich, auch mit der Kollegin dort oben auch vorher mit Karin Brien. Ja, und wie organisiert man so ein großes Haus? Klar, ein gutes Team, das habe ich Gott sei Dank, gerade auch mit Büroleitungen und auch die beiden Staatssekretäre, die wir natürlich für dieses sehr, sehr große Haus haben. Aber ich gebe zu, ich nutze auch digitale Apps. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen sagen darf, aber das hilft mir natürlich schon, um da den Überblick zu behalten. Und ich habe so ein bisschen den Ruf, der Minister vergisst nichts. Das kommt auch daher.
Ah, sehr gut. Das ist wahrscheinlich eine Eigenschaft, die man wirklich braucht, auch wenn man den Job dann macht. Ne? Die Aufgaben der Thüringer Regierung im Bildungsbereich sind ja vielfältig und auch herausfordernd. Vom Personalmangel an den Schulen bis zur Digitalisierung. Vielleicht können Sie mal für uns ein bisschen ordnen und priorisieren, dieses gesamte Aufgabenfeld. Was sind denn für Sie vielleicht so die drei wichtigsten Aufgaben dabei?
Also wie gerade schon gesagt, wir haben ja ein sehr großes Haus mit Wissenschaft, Kultur und Kunst dazu. Ich fokussiere mich erstmal auf den Bildungsbereich und gerne auch Nachfragen für die anderen Bereiche. Also im Bildungsbereich sind die Erwartungen der Bürger eigentlich ganz klar. Die sehe ich als Vater und als Lehrer genauso klar. Nämlich, dass wir den Generationswechsel in den Lehrerzimmern gestalten müssen. Das gestaltet sich gerade in Ostdeutschland, können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, was die Gründe dafür sind, besonders schwierig. Das wirkt sich dann aus im Unterrichtsausfall, der viel, viel zu hoch ist. Im Durchschnitt momentan 10-12%. Und neben dem Unterrichtsausfall in der Lehrerversorgung ist das zweite große Thema, was mich im Haus bewegt, auch mit einer eigenen Abteilung so strukturiert, die Unterrichtsqualität, die Unterrichtsentwicklung. Und da ist natürlich ein großes Feld, das, worüber wir heute gemeinsam sprechen, nämlich die Entwicklung der Digitalisierung, wie die unsere Schulen beeinflusst. Also das sind so diese zwei großen Säulen mit all den Maßnahmen, die dann in der Qualitätsentwicklung, aber auch in der Sicherung des Unterrichts ihre Rolle spielen.
Eines der ersten Signale, das Sie gesetzt haben, war ja so im Schulbereich die Einführung der sogenannten Kopfnoten und die Versetzungsentscheidung. Das ist ja auch durchaus mit unterschiedlichen Positionen diskutiert worden im Land. Welche sachlichen Gründe sprechen denn eigentlich aus Ihrer Sicht für diesen Weg und gab es denn valide Daten, die diese Entscheidung begründen?
Also wir als neue Landesregierung, wir haben klar einen Politikfokus auf das Thema Fördern und Fordern. Wir unterstützen die Kinder, gerade auch im gemeinsamen Unterricht, die Inklusion, all das, was da auch die Vorgänger linke Landesregierung auf den Weg gebracht hat, sind Sachen, wo man sagt, okay, den Weg gehen wir. Wenngleich wir natürlich jetzt auch sagen, Förderschulen haben auch ihre Berechtigung, das ist schon ein Unterschied zur linken Landesregierung. Aber multiprofessionelle Teams, all das spielt eine große Rolle mit Blick auf das Fördern unserer Kinder, die ja auch in ihrer Vielfalt auch gut so immer unterschiedlicher werden. Aber auf der anderen Seite ist die neue Landesregierung auch klar angetreten, das Fordern mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Leistungsrückmeldung ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehören eben auch diese Punkte, die wir jetzt relativ zügig auf den Weg gebracht haben, nämlich mit den, ich sage lieber immer Sozialnoten, also Rückmeldung zum Thema Mitarbeit und Verhalten und mit der Versetzungsentscheidung. Und bei den Versetzungsentscheidungen, vielleicht das mal beschrieben, die ist ungefähr vor 13 Jahren in Thüringen in der dritten, in der fünften und in der siebten Klasse per Schulordnung abgeschafft worden. Und das hat in der siebten Klasse oder in der achten Klasse dazu geführt, dass wir im gleichen Zeitraum und dann noch vor Corona, muss man aber sagen, eine Verdreifachung haben der Zahlen der Schüler, die das Klassenziel nicht erreichen. Also wir hatten früher ungefähr so 1-2%, die das Klassenziel nicht erreicht haben in der 8. Klasse. Wir sind jetzt in Gemeinschaftsschulen und Regelschulen bei 10%. Und wenn ich dann die Lehrer frage, wo kommt das her, dann sagen die zu mir, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal die Notenbücher von der 7. und 8. Klasse. Und ein Blick in diese Notenbücher, der erschrickt, nämlich so viele 4, 5 und 6 hat man auf dem Haufen noch nicht gesehen. Und dann frage ich die Kollegen, ja, warum haben denn die so viele 4, 5 und 6 in der 7. Klasse? Und dann sagen sie, ja, weil sie eben nicht den Leistungsansporn haben, dann eventuell nicht versetzt zu werden, sondern sie rücken ja automatisch weiter, so war es bisher. Und in der 8. Klasse, wo dann voll die Pubertät einsetzt, und jetzt wissen wir ja, wie unsere Kinder und Jugendlichen in der Pubertät sind, wir waren ja so immer so, sich dann zu konzentrieren auf den Lernstoff, der nicht erworben wurde, ist umso schwerer. Und deswegen war die große Bitte der Lehrer, auch der Lehrerverbände, jetzt nicht der GEW, aber der Lehrerverbände, hier zurückzukehren. Und ich sage mal, über 80% der Bevölkerung, gab ja Umfragen, haben den Weg auch richtig gefunden. Wir werden jetzt beobachten, wie sich das entwickelt und dann gegebenenfalls auch nochmal mit dem Koalitionspartner der SPD reden, ob wir in der Legislatur auch in der 5. Klasse zurückkehren können zur Leistungsentscheidung. Die Bevölkerung fände es gut, aber schauen wir mal.
Also eine Entscheidung, die tatsächlich eine Sachgrundlage hat, die sehr gut nachvollziehbar ist und bei der es eben darauf ankommt, mit den Lernenden früher sozusagen dieses Rückmeldungsgespräch im Grunde zu haben, wo man dann sagen kann, versuch mal an diesen Orientierungspunkten dich festzuhalten, damit du einen sinnvollen Weg gehst und nicht so lange warten musst, bis du von uns eine Rückmeldung bekommst, die dann für dich sozusagen eher negativ ist, ja.
Genau. Die Ziele sind natürlich der Gradmesser, die erreicht werden müssen. Und wir können uns ja ganz gut erinnern an die oder an unsere Schulzeit, die Vokabeln, die man nicht rechtzeitig gelernt hat. Umso schwerer war es dann bei der Klassenarbeit, alle Vokabeln des gesamten Kontextes im Grunde zu lernen. Und ähnliches ist natürlich auch heute noch.
Dann komme ich mal zu diesem Punkt des Personalmangels. Wir hatten das am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten. Ein seit Jahren heiß diskutiertes Problem, das dann auch in unseren Gesprächen immer wieder eine große Rolle spielt. Und ich will das heute mal anders anfangen, vielleicht auch ein bisschen provokativ. Also kann und muss man nicht sogar sagen, dass es im Grunde doch ganz einfach ist. Wer Lehrer will, muss welche ausbilden. Und wer sie ausgebildet hat, muss in der bundesweiten Konkurrenz zwischen den Bundesländern attraktive Bedingungen und Bezahlungen anbieten, um sie zu halten. Oder noch anders, das ist doch ein hausgemachtes Problem des Landes, zumal die Altersstruktur in den Kollegien ja bekannt ist. Und nun die eigentliche Frage, wie gehen Sie denn vor, um das Problem zu lösen?
Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich will gern mal die Spezifik in Ostdeutschland beschreiben. Es hat nämlich einen historischen Grund, warum wir so intensiv im Lehrermangel gerade in Ostdeutschland die Probleme gerade haben. In den 50er Jahren hat sich damals die SED entschieden, 80% des Lehrkörpers auszutauschen, mit der Aussage, viele Lehrerinnen und Lehrer sind belastet. Damals Nationalsozialismus. Und das hat dazu geführt, dass in den 50er Jahren die große Generation der Neulehrer eingestellt wurde. Übrigens auch sehr gut qualifiziert, alles Seiteneinsteiger, die dann bis in die 70er, 80er Jahre in unseren Schulen gearbeitet haben. Und dann gab es in den 70er, 80er Jahren eine ganz große Umbruchssituation in der Lehrerkollegien. Da ist die Lehrergeneration eingestellt worden in den ostdeutschen Bundesländern, die jetzt gerade in diesen Jahren in den Ruhestand geht. War übrigens damals so, dass sich die Lehrer nicht groß aussuchen könnten, wo sie studieren, auch oftmals nicht, was sie studieren. Und schon gar nicht, wo sie eingesetzt werden. Das ist relativ zentralistisch entschieden worden. Keine gute Sache, aber ein Grund, warum vielleicht in der Vergangenheit manches scheinbar einfacher war, ein Problem zu lösen. Und wir sind jetzt als ostdeutsche Bildungsminister seit einigen Jahren natürlich sehr herausgefordert, einerseits diese historische Entscheidung zu kompensieren, andererseits den Geburtenknick zu verkraften, der in den 90er und 2000er Jahren in den Lehrerzimmern passiert ist und wo eine ganze Generation an Lehrerinnen und Lehrern nicht eingestellt wurde. Mir ging es ja selber so, gut ausgebildet, 2008 dann fertig gewesen mit dem zweiten Staatsexamen, aber keine Chance gehabt im Schuldienst. Ich hatte das große Glück dann aber an der Universität Lehrer auszubilden, aber auch die Lehrer, die wir ausgebildet haben, haben sich die Kollegen in Westdeutschland gefreut. Und nun sind wir dran, das Problem zu lösen. Das Problem in Thüringen ist ein spezifisches, dass nämlich die vergangene Landesregierung den Fokus nicht darauf hatte, auch so viel auszubilden, wie man wirklich braucht. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir in Thüringen uns als Landesregierung entschieden haben, das große Bildungsressort und das große Wissenschaftsressort zu erweitern. Es gibt auch andere Gründe, dass man das einzeln machen, also es gibt auch andere gute Gründe, dass man das Ministerium für Wissenschaft einzeln führt oder mit Wirtschaft zusammen. Aber in Thüringen ist wirklich der Grund gewesen, dass wir eine bedarfsorientierte Lehrerausbildung betreiben wollen, werden wir auch, aber wohl wissend, dass das, was wir alles jetzt entscheiden, erst in 5 Jahren dann eine nächste Landesregierung ernten kann. Aber besser wir tun es jetzt als gar nicht. Und mein Thema, mit dem ich mich jetzt auch letzte Woche beim Schulstart, bei der Erläuterung der Einstellungszahlen halt herum, ich sag's mal so, plage, ist, dass jedes Jahr in Thüringen nur 750 Lehrer ausgebildet werden, aber wir ungefähr 1.000 brauchen. Und deswegen brauchen wir Seiteneinsteiger, ganz massiv. Um die kümmern wir uns jetzt in Thüringen seit letzter Woche auch viel intensiver mit einem 3-monatigen Vorkurs. Das ersetzt immer noch kein Lehrerstudium und ist eine große Herausforderung für alle Seiteneinsteiger, die in die Schulen gehen. Aber besser einen intensiven 3-monatigen Vorkurs als ganz der Sprung ins kalte Wasser. Für uns ist aber auch wichtig, neben der Anpassung der Ausbildungskapazitäten, das Kümmern um die Seiteneinsteiger, auch das schnelle Einstellen. Thüringen war leider in den letzten Jahren immer das Land, was als letztes den jungen Lehrern gesagt hat, wir wollen dich. Viele sind dann abgewandert nach Bayern hat sich gefreut, Sachsen hat sich gefreut, auch die Hessen und die Niedersachsen. Thüringen liegt ja relativ zentral. Und deswegen haben der Ministerpräsident und ich uns gleich im Januar dazu entschieden, jedem Lehramtsanwärter auch eine Einstellungsgarantie zu geben. Ein Brief an alle 700 Kollegen. Im Nachgang zu diesem Brief auch nochmal 5 regionale Veranstaltungen, wo wir mit den Lehramtsanwärtern ins Gespräch gekommen sind, um ihnen auch zu sagen, selbst wenn das Verfahren etwas länger dauert, ihr braucht nicht nervös werden. Ihr kriegt eure Chance in Thüringen, vielleicht nicht alle in Erfurt und in Jena. Das Thema ist ja auch bundesweit das Gleiche, dass die großen Städte natürlich einen gewissen Reiz haben. Aber so ist es gelungen, dass wir wirklich, gute Einstellungszahlen jetzt dieses Jahr hatten, über 1.300. Und was mich auch besonders freut, ich habe mich nicht nur, oder mein Anspruch war es, sich nicht nur um die jüngeren Kollegen zu kümmern, die wir brauchen, sondern auch um die älteren Kollegen. Und wir haben klare Signale gesetzt der Entlastung mit Blick auf Bürokratie, mit Blick auf Dokumentation, mit Blick auf Beantragung. Klassenfahrten ist in Thüringen immer so ein Thema gewesen. Regelbeurteilungen, die zu nichts führen, ist so ein Thema gewesen. Die haben wir im Grunde jetzt beiseite genommen. Aber auch unsere Schulleitungen und die Schulämter haben ganz, ganz viele Gespräche geführt mit Lehrern, vielleicht doch nicht sofort mit 62 oder 63 in den Ruhestand zu gehen, sondern noch ein bisschen länger zu machen. Und das war jetzt für uns wirklich das große Glück, dass wir über 100 Kollegen weniger im Abgang hatten, als eigentlich prognostiziert. Und das hilft ungemein. Also mindestens so viel, wie die Seiteneinsteiger uns unterstützen, hilft uns, dass die erfahrenen Kollegen noch ein bisschen länger machen. Und das ist auch weiterhin mein Ziel als Minister.
Sehr umfängliche Aussagen zu diesem Thema. Ich würde das gerne an einer Stelle vielleicht noch ein bisschen einmal nachhaken. Nochmal auf diese beiden Punkte, die ich anfangs auch ansprach. Das heißt also, wenn Sie sozusagen den Ausbildungskorridor verbreitern wollen und mehr Kollegen also ausbilden wollen, dafür gibt es dann auch dauerhaft Kapazitäten. Und der zweite Punkt ist, dass so eine Stelle, die ich auch aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Erfahrung kenne oder auch von Kollegen kenne, gerade wenn man immer diesen Vergleich zwischen eben angestellten Lehrern in den Ostbundesländern und verbeamteten Lehrern in Westbundesländern hat und dann sieht, ja, da liegen einfach vom Einkommen her 800 bis 1000 Euro dazwischen. Ja, welche Entscheidung treffen denn dann die jungen Leute? Das kann man sich ja an einer Hand abzählen. Das meinte ich mit diesem Punkt, wie sieht denn sozusagen das Angebot des Landes aus in einer Konkurrenz mit den anderen umgebenden Bundesländern, wo man dann eben sagen muss, ja gut, wenn wir hier Mathematiklehrer haben wollen, dann und die kriegen ein attraktives Angebot aus Baden-Württemberg mit sehr vielen weiteren Vergünstigungen. Was setzen wir dagegen?
Also ich habe das Gefühl, dass die Thüringerinnen und Thüringer stark auch auf ihr Bundesland verwurzelt sind, fokussiert sind. Das heißt also, wichtig ist, wie ich es gerade beschrieben habe, wir müssen zügig und schnell einstellen. Im Anfangsgehalt sind die Lehrer bundesweit ähnlich eingruppiert. Wir haben in Thüringen auch die Zulage für Schularten, wo wir besonders herausgefordert sind. Wir haben die Zulage für ländliche Räume. Wir haben die Zulage für bestimmte Fächerkombinationen. Das machen mittlerweile auch andere Kollegen um uns herum. Ich glaube, die Bayern haben das noch nicht nötig. Die haben was anderes Gutes, was wir leider in Ostdeutschland uns finanziell schwer leisten können. Ich sage es mal als Nehmerländer. Bayern ist halt auch sehr attraktiv mit Blick auf Aufstiegsbeförderungen für funktionslose Beförderungen. Das ist etwas, was natürlich ein Thema ist, wo wir als ostdeutsche Bundesländer noch nicht so bezahlen können. Aber wir haben natürlich die große Chance, und das nutzen auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen, Schulleitungstätigkeiten zu vergeben. Und das ist auch eine tolle Aufgabe. Aber ja, wir sind da herausgefordert. Und trotzdem glaube ich, ist es nicht immer nur das Geld, sondern es sind oftmals auch auf familiäre Bindungen, freundschaftliche Bindungen. War jetzt in Südthüringen gewesen, habe dort fast 20 Rückkehrer sozusagen verbeamten dürfen. Also den Trend beobachten wir sehr und das ist auch zu unterstützen. Und das muss insgesamt natürlich auch Aufgabe in den ostdeutschen Bundesländern aller Landesregierungen sein oder aller Mitglieder der Landesregierung sein, das Land so attraktiv zu gestalten, dass man sagt, okay, wenn wir beispielsweise das Häuschen von der Oma oder vom Opa erben, wir verkaufen es nicht, sondern wir kehren zurück.
Vielleicht gehen wir einen Schritt weiter. Nochmal zu dem Thema Bildungsinnovation. Sie hatten das auch angeschnitten schon. In der letzten Cornelsen Schulleitungsstudie gaben 69% der Befragten an, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schulleitungsbereich, die gaben an, sich als die eigentlichen Treiber notwendiger Veränderungen im Schulbereich zu sehen und 60% wären wohl sogar bereit, für eine bessere Bildung rechtliche Grenzen zu überschreiten. Daher die leicht provokative Frage, Exzellenz durch Regelbruch, ist das für Sie ein gutes Zeichen oder ein Alarmsignal und warum genau sind die Regeln eigentlich ein Problem?
Naja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin ja selber Lehrer und da gab es oftmals im Lehrerzimmer den Satz, wenn wir irgendwas Klassenfahrt vorbereitet haben und naja, wenn wir das jetzt machen, sind wir mit einem halben Bein im Knast. Als Minister ist es mir natürlich wichtig und darauf achten wir auch, dass die geltenden Regeln eingehalten werden. Aber die Regeln sollen auch so sein, dass sie freie Räume lassen für Innovation. In Thüringen haben wir das relativ gute Projekt auch im Schulgesetz gesichert mit Modellprojekten, wo sich ganz viele auch reformpädagogische Schulen in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausprobiert haben, zu Recht ausprobiert haben. Haben ja auch einige Schulen, die sowohl für einen Schulpreis nominiert sind, als auch ihn schon bekommen haben. Und das sind nicht nur reformpädagogisch, also die Freiheiten können genutzt werden. Und ansonsten, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir stark motivieren, auch hinein in die Praxis neue Wege zu gehen. Und dort, wo sich Probleme auftun, oftmals ist es ja auch das Thema Datenschutz, dass wir dann gute Brückenbauer sind zu den entsprechenden Behörden, auch zwischen Schulträgern und Schulämtern zu vermitteln, dass im Grunde Schule sich weiterentwickelt. Und Schule muss sich weiterentwickeln, weil sich auch unsere Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln. Die Aufmerksamkeitsspannen verändern sich drastisch, auch im Thema der Digitalisierung. Wenn früher in der Grundschule man alle 15 Minuten die Methode wechseln sollte, ist es jetzt alle 4-5 Minuten oftmals schon angesagt. Und da kann man nicht die Augen davor zumachen, sondern da müssen wir gute und richtige Antworten in der Schulentwicklung und der Unterrichtsentwicklung finden. Und deswegen ist es mir als Minister auch wichtig, wenn wir uns jetzt im kommenden Schuljahr nochmal die Schulordnung anschauen, auch die Stundentafeln anschauen. Ich möchte gern mehr Freiräume schaffen für selbstgesteuertes Lernen, für Projektlernen. Und da ist, ich sag mal, der klassische Tafelplanunterricht, Mathe, Deutsch, Englisch, Chemie, Physik, Sozialkunde, Biologie, Hausaufgaben, nicht das Nonplusultra, sondern wir brauchen mehr Freiräume auch in der Stundentafel, ja, für handlungsorientiertes Lernen.
Stichwort Hausaufgaben. Wir leben ja im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und die klassische Schule bestand ja sehr stark auf diesen oder beruhte sehr stark auf diesen Säulen, so auswendig lernen von Informationen, recherchieren von Informationen, die möglichst gut wiedergeben, Hausaufgaben machen, Präsentationen vorbereiten, Texte schreiben. Da überall spielt natürlich jetzt die KI eine große Rolle. Jetzt könnte man sagen, da bleibt von der traditionellen Schule nicht mehr so sehr viel übrig. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist das die Chance, die Bildung oder das, was Schule eigentlich am besten kann, diese Kommunikation zwischen den Beteiligten über Themen, die Freude daran, sich mit Themen zu beschäftigen, vielleicht kann sie gerade das befördern. Wo stehen Sie denn da?
Das habe ich ja auch schon in gewissen bundesweiten Äußerungen deutlich gemacht. Für mich ist das ganze Thema Digitalisierung Fluch und Segen zugleich. Und deswegen kommt es darauf an, dass man die Digitalisierung und KI, dass man das jetzt richtig macht. Und ich fange mal mit dem Positiven an, wo ich es als Segen empfinde. Das ist, glaube ich, schon auch in der Notwendigkeit in der Notwendigkeit, das kritisch, das reflexive Denken zu Schulen zu trainieren. Aber es ist auch die wichtigste Voraussetzung, glaube ich, in der Zukunft, wenn wir mit Digitalisierung uns Gedanken machen. Und ich glaube, KI kann auch oder Digitalisierung kann eine ganz große Entlastung für unsere Lehrerinnen und Lehrer sein. Gibt tolle App-Angebote, die im Grunde Lernangebote bereithalten. Bei mir an meiner alten Schule, an der ich arbeiten durfte, haben jetzt zwei Schüler den Bundespreis bei Jugendforsch gewonnen. Die haben eine KI entwickelt, wie man Klassenarbeiten korrigiert. Und das, was ich aber ganz toll finde, dass diese KI für alle Schüler, die Klassenarbeit geschrieben haben, 25 bis 29, 30, eine individuelle Leistungsrückmeldung gibt und sagt, das musst du vielleicht doch ein bisschen üben, das kannst du noch etwas vertiefen. Das ist eine Tätigkeit, die der engagierteste Lehrer in dieser Tiefe nicht machen kann. Und da sehe ich durchaus eine ganz, ganz große Chance, gerade auch der KI-Angebote. Aber der Fluch besteht halt darin, wenn wir uns auf KI verlassen, ist meine große Sorge, verdummt auch die Gesellschaft. Also mal weitergedacht, ein Schüler, der jetzt sich 10 Jahre lang nur auf KI verlässt und irgendwie so seine Hausarbeiten schreibt, nie das kritische Denken, nie das reflexive Denken erwirbt, was sowieso schon eine geistige Höchstleistung ist, der wird für immer und ewig abhängig sein von diesen Tools. Und wenn man das auf eine ganze Gesellschaft weiterdenkt, ist es bis hin zu einem Menschheitsproblem. Und deswegen sage ich, kommt es jetzt sehr klug darauf an, die richtigen Konzepte zu entwickeln, unsere Lehrerinnen und Lehrer zu befähigen und auch die entsprechenden Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln. Wir hatten ja jetzt diese Woche in Thüringen auch die Diskussion um das Handyverbot. Hab das jetzt auch eingeführt, dass im Grunde in den Grundschulen die private Nutzung von digitalen Endgeräten untersagt ist, sei denn der Lehrer gestattet ist. Gab es ganz, ganz viel positive Rückmeldungen, auch weil sich sowohl Lehrer als auch Eltern einheitliche Regeln da gewünscht haben. Wir machen in Thüringen den Weg so, dass wir sagen, das Ob ist geklärt, also dieses Handyverbot gilt in der Grundschule, aber das Wie, also wie es umgesetzt werden soll, das sollen sich jetzt die Schulen selbst überlegen. Auch die weiterführenden Schulen sind aufgefordert, sich Gedanken zu machen. Das Thüringer Schulgesetz ist an der Stelle schon sehr weit. Ich glaube, wir sind da das weiteste Schulgesetz, während die Hessen da immer noch groß diskutieren, wie es nun durch den Landtag bekommen, haben wir schon klar im Schulgesetz in der letzten Wahlperiode auch parteiübergreifend geregelt, dass die Handys tabu sind und nur der Lehrer entscheidet. Also wir haben da eine sehr, sehr gute Rechtsgrundlage. Aber, das will ich unbedingt noch sagen, nicht nur das Verbot ist das Entscheidende, sondern auch die Bildungsangebote. Und Thüringen ist, ich glaube, das einzige Bundesland, was jetzt durchgehend auch ein neues Fach einführt, bisher einführt, nämlich Medienkunde. Das ist letztes Jahr gestartet, war auch ein Landtagsbeschluss, fraktionsübergreifend beschlossen damals, dann schon von meinem Amtsvorgänger eingeführt, dass wir in der 5. Klasse beginnen letztes Jahr. Dieses Jahr sind wir in der 6. Klasse, diese Medienkunde als eigenes Fach haben, wo eben auch Medienkompetenz und kritischer Umgang, reflexiver Umgang geübt wird. Aber ist mir auch wichtig, wir sind gerade auch im Lehrplanprozess. Alle Thüringer Lehrerpläne für die allgemeinbildenden Schulen werden überarbeitet, dass das Thema digitales Lernen auch als Querschnittsthema wie die politische und kulturelle Bildung verankert wird.
Wir spielen jetzt ganz kurz, widersprechen Sie mir oder stimmen Sie zu. Ich mache bewusst provokante Aussagen zur Bildungspolitik und Sie kommen oder können in kurzen 2, 3 Sätzen zustimmen oder widersprechen. Der erste Satz. Der Föderalismus in der Bildung ist ein Innovationshemmer und gehört abgeschafft.
Würde ich nicht mehr so sehen. Also man hat ja auch, bevor man Minister wird, so seine Meinungen über die KMK. Ich habe jetzt 2 Sitzungen erleben können, noch ganz viele Gespräche mit den Kollegen führen können. Und ich muss sagen, ich fand es unheimlich bereichernd. Gerade wie das Thema Handynutzung in den einzelnen Ländern gelöst wird, wie man dran ist mit innovativen Lehrerbildungskonzepten. Also ich glaube, dieser Wettbewerb hilft sehr.
Wir regulieren Schulen viel zu stark und sollten ihnen mehr Autonomie gewähren.
Auf jeden Fall. Das ist genau das, was wir in Thüringen auch im Koalitionsvertrag haben, die Eigenverantwortung der Schulen zu stärken. Personell, sächlich, finanziell.
Deutschland braucht ein bundesweites Handyverbot an Schulen, um die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu schützen und soziale Interaktionen zu fördern.
Also ich bin für eine klare Regulierung der Handynutzung in den Schulen. Bundesweit ist es, glaube ich, schwierig durchzusetzen aufgrund der Zuständigkeit der Kultusminister. Wo wir eine bundesweite Regelung brauchen, von mir aus auch eine europaweite, das ist beim Thema Social-Media-Verbot.
Und letzte Frage, mit dem richtigen Einsatz von KI könnte man den Lehrkräftemangel um mindestens 50% reduzieren?
Da bin ich zu sehr Lehrer. Ich glaube nicht, dass KI einen Lehrer ersetzen kann. Sie kann unterstützen, sie kann entlasten, aber kein Lehrer ersetzen.
Und vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal eine etwas grundlegendere Frage. Schon das Strategiepapier der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2016 orientierte in Sachen Digitalisierung auf die Befähigung zu einem, Zitat, Leben in Digitalität. Das heißt ja letztlich, dass wir die gleiche oder die digitale Welt als eine von mehreren Realitäten verstehen, die wir gestalten und mit Leben füllen, weil sie ein unabdingbarer Teil unserer Existenz ist. Mit welchen Ideen wollen Sie denn dafür sorgen, dass das Leben mit Digitalität auch an den Schulen in Thüringen noch stärker etabliert wird?
Also ich glaube, so eine starre Trennung zwischen analoger und digitaler Welt, die ist überholt. Wir leben mindestens ja schon in einer hybriden Welt, spätestens wenn die Schülerinnen und Schüler aus der Schule herausgehen und das Handyverbot nicht mehr gilt, sind sie in der digitalen Welt und informieren sich und gleichen das auch ab, was sie im Grunde vielleicht gerade eben in der Schule gehört haben vom Lehrer. Deswegen ist es ganz wichtig, die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch eine gewisse Scheu haben vor der neuen Technik, mitzunehmen, ganz viel Lehrerfortbildung anzubieten, auch einfach, ich sag mal, die Stimmung in das Klassenzimmer, in das Lehrerzimmer hineinzubringen. Es ist gar nicht schlimm, wenn vielleicht der Schüler, die Schülerin ein bisschen mehr weiß zu dem ganzen Thema. Aber mach dich auf den Weg und vergiss nicht mitzufahren in dem Zug, weil die Chancen doch auch da sind. Wie gesagt, wenn man es richtig macht. Und wir in Thüringen haben eben verschiedene Ansätze, dass man es auch richtig macht, indem wir die Lehrerfortbildung stärken an der Stelle, indem wir in den Lehrplänen nachjustieren, indem wir das eigene Fach Medienkunde haben und sehr erfolgreich ausrollen.
Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Minister, für dieses sehr spannende Gespräch. Ich wünsche weiter viel Erfolg bei der Gestaltung des Bildungswesens in Thüringen.
Ganz vielen Dank.